Und heute Morgen werden wir unsere Serie über Gottes Modell für die Familie fortsetzen. Und das ist besonders für die Kinder. Schlagt eure Bibeln einfach bei Epheser Kapitel 6 auf. Epheser Kapitel 6. Wie wir schon während der gesamten Serie gesagt haben, ist die Familie der Dreh- und Angelpunkt der Gesellschaft. Die Familie ist die Keimzelle wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kompetenzen, moralischer und ethischer Werte, Einstellung zur Arbeit, des Glaubens an Gott und was auch immer es ist. Es ist jedenfalls das Zentrum, der Dreh- und Angelpunkt, um das sich alles dreht. Wenn in der Familie alles in Ordnung ist, ist das Leben lebenswert. Wenn das nicht ist, geht das Leben in die Brüche. Und in unserem Zeitalter und unserem Land geht das Leben definitiv in die Brüche. Wir beobachten das. Und es sind überwiegend die Kinder, die unter dieser Zerstörung leiden, unter diesem Zerbruch zerstört werden. Ohne richtige Liebe und ohne richtige Zucht ziehen wir eine Generation problembeladener, zorniger, verbitterter Kinder groß. Oder besser gesagt, wir erziehen sie gar nicht. Sie wurden von ihren karriereorientierten Vätern verlassen, von Müttern in Stich gelassen, für berufstätigen Müttern in Stich gelassen. Eltern sind heute egoistisch geworden und beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten. Und sie wollen nur, dass die Kinder ihnen nicht in die Quere kommen. Kinder bleiben größtenteils sich selbst überlassen und werden im Chaos einer Scheidung oft im Stich gelassen und manchmal unehelich geboren. All diese Dinge wirken sich auf tragische Weise auf unsere ganze Gesellschaft aus. Die Kriminalität in unserem Land steigt an, ist wegen dieser ungeliebten und zornigen und undisziplinierten Gesellschaft und Generation im Anstieg. Junge Menschen, die egoistisch, die selbstsüchtig und feindlich sind, angetrieben von ungezügelter Begierde, die eskaliert, während diese Generation rebellischer Kinder heranwächst. Das sehen wir, davon werden wir Zeuge. Diesem Trend entgegen steht das Wort Gottes, das ganz klar sagt, wie man ein verantwortungsbewusstes Kind, ein treues Kind großzieht. Leute, das ist wirklich nicht sehr schwer. Wir können den Plan dafür problemlos verstehen. Es geht nur darum, ob wir diesen Plan treu und gehorsam umsetzen. Alles, was ihr über die Erziehung eurer Kinder wissen müsst, was ihr über eure Aufgabe als Eltern wissen müsst, kann man in zwei Sätzen ausdrücken. Erstens, lehrt sie beständig die Wahrheit über Gott und sein Gesetz. Das ist das Erste. Lehrt sie beständig die Wahrheit über Gott und sein Gesetz? Wirklich, dieser erste Satz fasst alle möglichen Dinge aus der Schrift zusammen. Aber das ist gewissermaßen das Fazit. Lehrt sie beständig die Wahrheit über Gott und sein Gesetz? Und zweitens, verlangt, dass sie das Gesetz einhalten, dass sie bestraft werden, wenn sie es nicht tun. Verlangt, dass sie das Gesetz einhalten und bestraft sie, wenn sie das nicht tun. Und diese beiden Dinge fassen zusammen, was die Bibel über die Erziehung von Kindern lehrt. Lehrt sie beständig Wahrheit über Gott und sein Gesetz und verlangt, dass sie dieses Gesetz einhalten und bestraft sie, wenn sie es nicht tun. Und das wird auch uns in dem Buch der Sprüche sehr deutlich dargestellt. Und es wird dort unterstrichen, weil die Torheit im Herzen eines Kindes steckt. Bestrafung wird dem Kind allerdings die Torheit nicht austreiben, wenn es nicht versteht, warum es geschieht und warum diese geschieht. Ein Kind wird das aber verstehen, wenn es im Gesetz, wenn es im Wort Gottes unterwiesen wird, gegen das es verstoßen hat. Und wie wir letztes Mal gesehen haben, kämpfen Kinder gegen den Fluch in ihrem eigenen Innern. Sie kämpfen gegen das Weltsystem draußen an. Und heutzutage kämpfen sie gegen den Verfall der letzten Tage, der über sie kommt. Sie dürfen sich nicht selbst überlassen werden, sondern müssen darin unterstützt werden, sich als gottesfürchtige Menschen zu entwickeln. In Epheser 6 finden wir ein einfaches Vorbild dafür. Es ist sogar zuallererst an die Kinder gerichtet. Dort steht, ihr Kinder, schaut euch das an, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und dann an die Eltern und ihr Väter, und das beinhaltet nicht nur den Vater, sondern die elterliche Verantwortung von Vater und Mutter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Mit anderen Worten, unterweist sie im Herrn und züchtigt sie, um diese Anweisung einzuhalten. So deutlich ist es. So sieht das Vorbild aus. Euer Ziel sind Kinder, die gehorsam sind und ihren Vater und ihre Mutter ehren. Und das sind diejenigen, denen der Segen verheißen ist. Und wir reden hier immer noch von der Verantwortung von Kindern. Und die besteht darin, für die Kinder euren Eltern gehorsam zu sein, ihnen zu gehorchen und sie zu ehren. Und das ist tatsächlich ihr gesamter Verantwortungsbereich. Sie unterstehen ihren Eltern. Und sie werden zur Unterordnung und zum Respekt aufgerufen. Aber Kinder müssen darin unterwiesen werden, das zu tun. Und das ist wieder unsere Aufgabe als Eltern. Sie müssen Züchtigung erfahren, um das zu tun. Sie müssen dazu gebracht werden, gehorsam zu sein und Respekt zu erweisen. Das kommt nicht von selbst. Wenn es in Bezug auf diese Lehre einen fehlenden Bereich in Ihrem Leben gibt, wenn es in Ihrem Leben ein großes fehlendes Element dort gibt, dann könnt ihr ihnen zwar Spielzeug geben und ihr könnt ihnen ein wunderschönes, gemütliches Umfeld schaffen, ein komfortables Zuhause vielleicht, aber wenn es in diesem Bereich an irgendetwas mangelt, werden sie keine Selbstbeherrschung lernen. Sie werden keine Selbstbeherrschung lernen. Und wenn sie keine Selbstbeherrschung lernen, befinden sie sich auf der Schnellspur zum Verderben, zum Straucheln, auf dem Weg zur Verdammnis. Kinder weisen in vier Bereichen ihres Lebens ein Defizit auf. Vier Bereiche. Und diese vier Bereiche findet ihr einfach, wenn ihr einmal Lukas Kapitel 2, Vers 52 euch anseht. Lukas 2 und Vers 52. Da heißt es von dem Herrn Jesus: Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus wuchs, als er ein kleines Kind war. Er wuchs in vier Bereichen. In Weisheit und Alter. Und das bedeutet, er wuchs geistig und körperlich. Und dann heißt es in Gnade bei Gott und den Menschen. Und das bedeutet, er wuchs geistlich und gesellschaftlich. Das sind die vier Kategorien, in denen Kinder Defizite aufweisen. Sie haben ein geistiges Defizit. Das bedeutet, ihre Kenntnisse und ihre Weisheit sind begrenzt. Sie müssen lernen. Sie haben ein körperliches Defizit. Sie haben nur begrenzte Kraft. Das ist uns bewusst von Kindern. Sie haben ein soziales Defizit. Das wissen wir ganz besonders. Sie sind egoistisch und hochmütig. Ja, sie wollen genau das, was sie wollen, wenn sie es wollen. Und Hochmut, sie geben ganz schön an. Und sie haben ein geistliches Defizit, weil sie sündhaft sind und Gott nicht persönlich kennen. Eltern müssen also ein Umfeld und einen Kontext schaffen, der verlangt, dass Kinder sich in diesen Bereichen entwickeln. Geistig sollten wir sie stimulieren, damit sie die Wahrheit Gottes kennen, körperlich sollen wir sie einfach nähren und füttern, ganz klar, damit sie groß werden. Und auf sozialer Ebene sollen wir ihnen Demut und die Liebe für andere beibringen und sie darum unterweisen, Sklaven zu sein. Viertens, geistlich sollen wir ihre Sünde in Angriff nehmen und sie zur Buße und zum Glauben in Jesus Christus führen. Leute, das ist unsere Aufgabe als Eltern. Wir sollen sie beständig in Gottes Gesetz unterweisen und ihren Gehorsam gegenüber diesem Gesetz erwarten, indem sie entsprechend behandelt werden, wenn sie nicht gehorsam sind. Und dieses Schema, ihr Lieben, trägt wunderbare Früchte. Es trägt wirklich wunderbare Früchte und man muss dafür kein Akademiker sein, man braucht keinen Doktortitel dafür. Man braucht allerdings einen Doktortitel, um herauszubekommen, wie man Kinder kontrolliert, die man nicht so erzieht. Da braucht man einen Doktortitel für. Und genau das ist die Situation heutzutage. Die Welt ist voller Psychologen und Soziologen und Psychiater, die versuchen herauszubekommen, wie sie eine Generation von Kindern in den Griff bekommen können, die außer Kontrolle ist, weil sie nicht nach den Maßstäben der Schrift erzogen wurden. Und wir haben eine ganze Generation von ungehorsamen, rebellischen Kindern in unserem Land, die hochmütig, egoistisch sind und ihren eigenen Trieben und Begierden nachgehen. Wir haben Eltern, die programmiert wurden, Kinder nicht zu züchtigen, weil das umklassifiziert wurde als Kindesmissbrauch. Eltern, die nicht wirklich wissen, welches moralische System sie ihre Kinder lehren sollen. Eltern, die zu beschäftigt sind, um sich einfach um die Kinder zu kümmern. Und jetzt versuchen sie einen Weg zu finden, um mit diesen Kindern umzugehen. Kinder, die zornig sind, weil man ihnen die Liebe vorenthalten hat und Zuneigung verwehrt hat, die sie brauchen, die unkontrolliert sind, weil man ihnen keine Selbstbeherrschung beigebracht hat. Wir haben Eltern, die jetzt auf erschreckende Weise versuchen, eine Form des Umgangs mit diesen Kindern zu finden. Lieben, vor einigen Jahren gab es in dem US-amerikanischen Newsweek Magazine einen interessanten Leitartikel über Ritalin, ein Medikament, das Kindern heutzutage verabreicht wird. Überhaupt liest man sehr viel über dieses Thema heute. Ich möchte euch etwas aus diesem Artikel vorlesen, weil ich euch zeigen möchte, wie weit Eltern gehen, um ihre Kinder unter Kontrolle zu bringen, wenn sie es nicht auf Gottes Weise tun. Hört euch das mal an. Der Artikel beginnt folgendermaßen, Zitat: Es ist ein weiterer Morgen, an dem Medikamente verabreicht werden, in der Winnebago-Grundschule in Bloomingdale, einem Mittelklassevorort von Chicago. Und genau 11.45 Uhr ertönen über der Gegensprechanlage drei kurze Klingeltöne. Schulleiter Mark Wagoner öffnet einen verschlossenen Aktenschrank und zieht eine riesige Tupperdose voller ärztlich verschriebener Ampullen heraus. Fast ein Dutzend Schüler drängeln sich in das Büro für ihr Ritalin. Ein Medikament, das die Unruhigen beruhigt, indem es das Gehirn stimuliert. Diese Kinder aller Altersgruppen, überwiegend Jungs, wurden mit ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, diagnostiziert. Da kommt man schon fast ins Stolpern. Einer komplexen neurologischen Schwäche, wie man sagt, die das Gehirn enthemmt und die Konzentration entgleisen lässt. Der Schulleiter Wagner erinnert sich. Noch vor 10 Jahren kamen 2 Winnebago-Schüler für Ritalin. Er ist sich nicht sicher, wie viele weitere ihre Medikamente zu Hause oder alleine nehmen. Es gibt keine Röntgenuntersuchung, keine Bluttests, keine CAT-Scans, die entscheiden können, wer dieses Medikament braucht. Und die Diagnose von Aufmerksamkeitsdefizit ist ebenso sehr eine Kunst wie eine Wissenschaft. Es gibt keine definitiven Langzeitstudien, um Eltern die Gewissheit zu geben, dass dieses Stimulanz nicht irgendeinen verborgenen Schaden bei ihrem Kind anrichtet. Gespräche der Eltern und Lehrer mit den Kindern erfordern Zeit, sagt Dr. Sharon Collins, eine Kinderärztin in Cedar Rapids, Iowa, wo Berichten zufolge 8% der Kinder Ritalin nehmen. Kindern eine Tablette zu beschaffen, erfordert weniger Zeit. Und ich glaube, sie sieht das wirklich, wie es ist. Es erfordert nämlich viel Zeit, ein Kind zu erziehen, und weniger Zeit braucht es, ihm einfach eine Tablette zu geben. Aber dieses ungehorsame Kind, dem es an Selbstbeherrschung mangelt, dieses Kind, das vielleicht wütend ist, weil man es nicht angemessen erzogen hat oder sich nicht angemessen um es kümmert, dieses Kind Medikamenten abhängig zu machen. Leute, ist das die Lösung? Weiter heißt es, manche Schüler nehmen ihre Retardkapseln, bevor sie zur Schule gehen. Andere nehmen ihre Dosis in Freistunden. Die Jogginguhr eines Jungen ist so programmiert, dass sie um 10 Uhr und um 14 Uhr für Ritalin piepst. Wie so viele Leiter ist auch Wegener nicht sicher, was er davon halten soll. Erkennen Ärzte diese beeinträchtigende Krankheit einfach häufiger? Mit anderen Worten, warum jetzt und warum nicht vor einigen Jahren? Ist unsere Kultur so außer Rand und Band geraten, dass wir keine Geduld mehr haben für die anstrengenden Eigenarten in der Unterweisung unserer Kinder? ADHS ist, und das ist interessant, die häufigste psychiatrische Erkrankung oder Krankheit unserer Kinder. Nun, ihr wisst, das ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen. Die Verwendung von Ritalin ist in den USA zwar immer noch häufiger als hier, aber auch in Deutschland hat der Konsum von Ritalin in den Jahren seit 2008 dramatisch zugenommen. Und Ärzte sind besorgt. Manche Kinder verwenden es inzwischen, um die Tablette zu zerdrücken, um es zu schnupfen. Das gibt ihnen einen billigen und relativ gemäßigten Kick. Ritalin ist übrigens der Markenname des Medikaments, das als Methylphenidat bekannt ist. Technisch gesehen ist es ein Aufputschmittel, das den Dopaminlevel im Frontallappen des Gehirns zu steigern scheint. Dort werden Aufmerksamkeit und Impulsivität reguliert. Es ist ein starkes Medikament, das die amerikanische Drogenbehörde, die DEA, als Betäubungsmittel der Kategorie 2 einstuft. Dieselbe Kategorien wie Kokain. Elterngruppen haben sich dafür eingesetzt, die Einschränkungen in Bezug auf Ritalin ganz aufzuheben, um sich monatliche Arztbesuche für ein neues Rezept zu sparen. Leute, wir reden hier davon, Kinder medikamentenabhängig zu machen, damit Eltern ungehindert ihr Leben führen können. Wenn Ärzte glauben, eine Behandlung gefunden zu haben, tun sie nicht so, als würden sie die Krankheit voll verstehen. Vorerst wissen Wissenschaftler, dass ADHS nicht die Folge eines Hirnschadens ist oder die Folge einer falschen Ernährung. Hört gut zu. Und sie sind sich sicher, dass es nicht die Folge schlechter Erziehung ist. Wisst ihr, was in ihren Augen schlechte Erziehung ist? Euer Kind zu züchtigen. Weiter heißt es, Dr. James Swanson, ein Psychologe an der Universität of California, Irvine, glaubt, es könnte die Folge von etwas sein, das schiefgegangen ist. Wow, wirklich wissenschaftliches Argument oder wissenschaftliche Diagnose, oder? Oder sie sagen, es könnte die Folge von etwas sein, das schiefgegangen ist. In der Schwangerschaft zum Beispiel, sei es nun ein fetaler Gefahrenzustand oder Alkohol oder Kontakt mit Blei in der Gebärmutter. Übrigens, all diese Dinge wären wirklich messbar. Dr. Lawrence Greenberg aus Minnesota, ein ADHS-Spezialist, schätzt, dass bis zu einem Viertel aller überlebenden Frühgeborenen ADHS haben könnten. Und auch hier wieder eine indirekte Verallgemeinerung, sehr unspezifisch, einfach sehr ungenau alles. Andere Forscher schieben die Schuld auf das Erbgut und sie sagen, man bekommt es von seinen Eltern. Nun, so langsam kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Der ADHS-Forscher Dr. Russell Barkley von der University of Massachusetts berichtet, dass fast die Hälfte aller ADHS-Kinder ein Elternteil oder mehr als ein Drittel ein Geschwisterkind mit der Krankheit haben. Wisst ihr, was es bedeutet? Wenn ihr aus einer Familie kommt, die außer Kontrolle ist, werdet ihr sehr wahrscheinlich auch außer Kontrolle sein. Wenn eure Eltern keine Selbstbeherrschung haben, wird das sehr wahrscheinlich auch auf euer Kind zutreffen. Undisziplinierte Kinder werden aber deshalb medikamentenabhängig gemacht. Und das ist erschreckend. Kinder nehmen in der Regel 5 bis 10 Milligramm dreimal pro Tag für die Hauptzeit in der Schule. An Wochenenden und alle paar Monate nehmen sie oft eine Auszeit von den Medikamenten. Nun, wohin führt das? Hier ist eine Illustration. Peter Brieger, ist ein kleiner 7-jähriger Junge. In den letzten 6 Monaten hat Peter mehrere verschiedene Medikamente und ebenso viele verschiedene Klassenzimmer gehabt. Ritalin funktionierte nicht und ein anderes Medikament war auch nicht besser. Und Imipramin, ein Antidepressivum, kann zu Atemproblemen führen. Aber zu beunruhigen scheint ihn das nicht. Ohne besondere Aufmerksamkeit von Lehrern hat er bis jetzt noch nicht viel Konzentrationsvermögen demonstriert. Wie aufschlussreich ist das? Ohne besondere Aufmerksamkeit fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Naja, ist nicht so ungewöhnlich, oder? Was tut er mit besonderer Aufmerksamkeit? Nun, Peter verbringt den halben Tag in Manhattans PS 191 in einer Klasse mit über 20 Zweitklässlern. An einem typischen Tag saß er kürzlich auf seinem Tisch, spazierte zum Trinkbrunnen und schlug sich mit einem Ringbuch auf den Kopf. Seine Notizbücher waren voll von Kritzeleien, die zwischendurch mit halbgeschriebenen Aufgaben dekoriert waren. Zitat Ende. Eben, das hört sich so an, als hätte man meine Notizbücher aufgemacht. Meine haben genauso ausgesehen. Und ich weiß noch genau, welchen Unfunk wir als Kinder in der Schule angestellt haben, wie wir den Lehrern das Leben schwer gemacht haben. Leute, ich habe da keine besondere Ausnahme. Ich war da keine besondere Ausnahme. Millie Morales, die Tante, die sich um Peter kümmert, sagt, und jetzt hört gut zu, Zitat, er hat so viel Zeit verloren, seit seine Mutter gestorben ist und sein Vater ins Gefängnis musste. Zitat Ende. Was stimmt mit Peter nicht? Leute, er hat keine Mutter und er hat keinen Vater und niemand schenkt ihm Aufmerksamkeit. Und er kann sich nicht konzentrieren, wenn ihm niemand Aufmerksamkeit schenkt. Das ist keine Krankheit, Leute. Das ist keine Krankheit. Und der Artikel schließt mit den Worten, für Forscher ist es eine klassische Zahle jetzt oder Zahle später mehr Situation. Studien weisen darauf hin, hört gut zu, dass Personen mit unbehandelter ADHS ein höheres Risiko haben, Alkoholiker, Raucher und drogenabhängig zu werden als die allgemeine Bevölkerung. Zitat Ende. Das ist klar. Undisziplinierte Menschen ohne Selbstbeherrschen werden sich eher so verhalten. Das ist ganz logisch. Mehr als ein Drittel verlässt die Schule vorzeitig. Natürlich. Ohne Selbstbeherrschung. Und ungefähr 1/10 von Erwachsenen mit ADHS versuchen, Selbstmord zu begehen. Was ihr hier beschrieben bekommen habt, ist ein dysfunktionales, asoziales, ungeliebtes, zorniges, aufgewühltes, undiszipliniertes Kind ohne Selbstbeherrschung, das zu einem Erwachsenen wird. Und damit ist die Katastrophe im gewissen Maße vorprogrammiert. Experten diagnostizieren ADHS anhand der folgenden Richtlinien. Ich habe hier einige und sie führen eine ganze Reihe auf, also um die 20, und sagen, wenn mindestens 6 davon auf einen zutreffen, dann hat man ADHS. Und die 6 Kriterien dafür sind frei wählbar. Erstens, achtet die Person nicht auf Kleinigkeiten, macht Flüchtigkeitsfehler, hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, hört nicht zu, wenn man mit ihm oder mit ihr redet, befolgt Anweisungen nicht, beendet Aufgaben nicht. Findet er schwierig, sich zu organisieren, vermeidet Aufgaben, die nachhaltige Bemühungen erfordern, verliert Dinge, lässt sich leicht ablenken, vergisst Dinge während des Tages, zappelt herum, dreht und windet sich am Platz, verlässt den Platz, obwohl er oder sie sitzen bleiben sollte, rennt herum, klettert übermäßig viel, hat Mühe, ruhig zu spielen, handelt, als sei er oder sie von einem Motor angetrieben, redet viel, sprudelt Antworten heraus, bevor die Frage beendet ist. Wisst ihr, wen die Experten da beschreiben? All unsere Kinder. Ohne Witz. Sind unsere Kinder nicht so? Oder das ist zumindest eine gute Beschreibung von mir und von meinen Brüdern auch. Mit Sicherheit. Das bin ich. Aber das ist keine Krankheit, Leute. Das ist keine Krankheit. Kinder sind so und bleiben dann so, wenn man ihnen keine Selbstbeherrschung beibringt. Und die Lehrer an unserer Schule, die meine ich in Bad Oldesloe, da wo ich aufgewachsen bin, die hatten das bestimmt nicht leicht. Meine Eltern sagten mir auf den Weg in die neue Schule, sicherlich halb im Scherz, aber dennoch, sag bloß nicht, dass Hardo und Gerald, das sind die Namen meiner älteren Brüder, zu deiner Familie gehören. Das sagt doch alles, oder? Gott hat mich auf wunderbare Art und Weise gemacht, hat mich so gestrickt, dass ich mich mit vielen Dingen gleichzeitig beschäftigen kann. Und glaub mir, ich war ein Wirbelwind und bin es teilweise noch. Ihr kennt mich ja und ihr könnt euch vorstellen, wie ich als Kind war. Aber ich habe deshalb keine Krankheit oder keine Störung. So war ich einfach. Meine Eltern standen vor einer riesigen Herausforderung, mich Selbstbeherrschung zu lehren, weil ich so viel Energie hatte. Nun, ich war wie eine Rakete, die in alle Richtungen gleichzeitig losging. Meine Eltern haben sehr hart daran gearbeitet, mich unter Kontrolle zu bringen. Und ich bin so froh und dankbar, dass sie sich die Mühe gemacht haben, dass sie mich erzogen haben, dass sie mich nicht medikamentenabhängig gemacht haben. Sie liebten mich und deshalb erlebte ich auch Züchtigung. Und sie haben mich beständig durch Unterweisung und ihr Vorbild Gottes Wahrheit gelehrt. Wenn ich mich nicht daran gehalten habe, haben sie mich das spüren lassen. Und dadurch habe ich Selbstbeherrschung lernen dürfen. Leute, die Situation in unserer Gesellschaft ist wirklich sehr traurig. Und da sind all die Psychologen, die ganzen Seelendoktor und die Psychiater, die herumlaufen und versuchen, ein Problem zu lösen, das nur in einem Zuhause gelöst werden kann, in dem Gottes Wort höchste Priorität hat. Das ist die Tatsache. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wir als Eltern sind dazu berufen, unsere Kinder zu lehren, uns zu gehorchen. Und nicht nur, weil wir dieses eigene unabhängige Ziel haben, sondern weil wir vor ihnen die Wahrheit Gottes repräsentieren. Und unsere Moral und Ethik und Werte und Wahrheiten, die von Gott kommen, all das präsentieren wir ihnen und geben wir ihnen weiter. Ihr Kinder, heißt es dort, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Und was bedeutet das? Um des Herrn willen, weil eure Eltern euch die Dinge lehren, die dem Herrn kostbar sind. Kinder, die meisten Kinder sind hier draußen, aber das müssen wir den Kindern beibringen. Kinder, ihr müsst euren Eltern gehorchen. Ihr solltet euren Eltern in diesen Dingen bedingungslos gehorchen. Und ihr solltet euren Eltern frohen Herzens und freudig gehorchen. Warum? Weil sie euch Gottes Wahrheit lehren. Und all diese Anstrengungen in unserer Kultur, all diese Bemühungen, Kinder von der Autorität der Eltern zu befreien und sie von Strafe zu befreien, sind katastrophal und verstoßen gegen das Gesetz Gottes. Nun, es gibt Statistiken, die aufzeigen, dass jedes Jahr Tausende von Kindern ihre Eltern angreifen. Ich zitiere aus einem Artikel aus einem Erziehungsjournal, Zitat: Eine verdrossene Lehrerin reichte ihre Kündigung mit folgendem Kommentar ein. In unseren öffentlichen Schulen heutzutage haben die Lehrer Angst vor den Schulleitern, die Schulleiter Angst vor den Schulinspektoren, die Schulinspektoren vor den Vorstandsmitgliedern, die Vorstandsmitglieder vor den Eltern, die Eltern vor den Kindern und die Kinder haben vor niemanden Angst. Zitat Ende. Heute scheint alles auf den Kopf gedreht zu sein. Besonders wenn man sieht, wie gehorsam Eltern ihren Kindern sind. Wie tragisch. Hier heißt es, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Und warum? Was steht da? Weil das Recht ist. Das ist Recht. Sagt wer? Wo ist der psychologische Beweis dafür? Leute, Gott hat es gesagt und das reicht. Um das zu wissen, dass es Recht ist, reicht aus, wenn er es sagt. Und ihr werdet wissen, dass es Recht ist, indem ihr euch eine katastrophale Kultur anseht, die entsteht, wenn Kinder das nicht tun. Gott sagte Kindern, ihr sollt das tun. Gott sagt es, es ist Recht. Er hat dieses Buch dazu geschrieben, das wir vor uns haben, die Bibel, damit ihr wisst, was Recht ist. Übrigens, das Wort Recht, wie Kaios, erscheint in seinen verschiedenen Formen 185 Mal allein im Neuen Testament. Gott hat festgelegt, was Recht ist. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil des Problems, das Eltern heute haben. Sie wissen nicht, was Recht ist. Die Eltern wissen nicht mehr, was Recht ist. Es gibt keinen moralischen Standard. Wir haben bereits gelernt, dass die Eltern, wenn sie aus der Universität kommen, dort gelernt haben, dass es im Prinzip kein Recht gibt. Wie kann man dann das eigene Kind das lehren, was Recht ist, wenn man nicht mal selbst weiß, was Recht ist? Dann kann man lediglich versuchen, das Kind irgendwie davon abzuhalten, dass es einem nicht nervt, dass es einem nicht auf den Keks geht. Viele Menschen besteht der einfachste Weg darin, sie mit Medikamenten vollzustopfen. Gott hat festgelegt, was Recht ist, und ohne Gott könnt ihr nicht wissen, was Recht ist. In Nehemia 9, Vers 13 heißt es, Gott gab ihnen richtige Ordnung und wahre Gesetze, gute Satzung und Gebote. Im Psalm 19, 8 heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Im Psalm 119, Vers 75 lesen wir, die Bestimmungen des Herrn sind gerecht. Vers 128, darum halte ich alle deine Befehle in allem für recht. Und in Hosea 14, Vers 9 heißt es, denn die Wege des Herrn sind richtig. Paulus schreibt in Römer Kapitel 7, Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig. Und er fügt hinzu, gerecht und gut. Ihr könnt eure Kinder nur dann richtig erziehen, wenn ihr sie nach dem Wort Gottes erzieht. Wir lehren unsere Kinder also, was richtig ist. Und wir rufen sie zum Gehorsam auf, als würden sie dem Herrn gehorsam sein. Und das sind sie, wenn sie euch gehorchen. Wir tun das nicht nur durch verbale Unterweisung, sondern wir leben ihnen das auch vor. Das ist so wichtig. Wenn ihr allerdings versucht, sie das zu lehren und es selber nicht lebt, ist das wirklich eine große Verwirrung für ihr ganzes Leben. Wir lehren sie also, gehorsam zu sein, weil das Recht ist. Wir haben wirklich eine ungewöhnliche Beziehung zu unseren Kindern, denn die Beziehung des Kindes zu Gott wird durch die Eltern vermittelt. Hört mal gut zu. So hat Gott es vorgesehen. Das Kind wird sich schließlich irgendwann von den Eltern lösen und dann durch Christus eine direkte Beziehung mit Gott eingehen. Aber während dieses kleine Kind jung ist, läuft seine Beziehung zu Gott über uns. Wenn ein Kind seinen Eltern ungehorsam ist, ist es im Grunde genommen Gott gegenüber ungehorsam. Wenn ein junger Mensch seine Eltern zurückweist, weist er Gott zurück, und das, ihr Lieben, ist äußerst ernst. Gleichermaßen, wenn sich ein Kind den Eltern unterordnet, ordnet es sich auch dem Herrn unter. Und ihr Lieben, das bringt wirklich einen wunderbaren Segen mit sich. Und das müssen wir unseren Kindern erzählen. Erzählt ihnen davon. Sagt ihnen einfach, ich will, dass du mir gehorchst, weil ich das, was ich sage, von Gott habe. Und nicht, ja, ich habe es einfach satt, Schluss jetzt, ich will das nicht immer ständig wiederholen. Sagt ihnen, ich will, dass du mir gehorchst, denn indem du mir gehorchst, gehorchst du Gott. Und Gehorsam gegenüber Gott bedeutet, dass du als Kind gesegnet sein wirst. Und sagt ihnen, gehorche mir. Und wenn du das nicht tust, bist du Gott gegenüber respektlos, in dessen Willen ich dich unterweise. Und wenn du Gott gegenüber ungehorsam bist, wirst du ein ernstes Gericht, Züchtigung, über dich bringen. Leute, das ist wirklich ein enormes Konzept. Kinder müssen verstehen, dass ihre Reaktion auf euch gleichzeitig ihre Reaktion auf Gott selbst ist. Sie müssen die Implikation ihres Ungehorsams verstehen, weil ihre Beziehung zu Gott wirklich eine besondere Beziehung ist. Sie sind etwas ganz Besonderes für Gott. Aber Gottes Beziehung zu ihnen wird durch euch, durch ihre Eltern vermittelt. Und Leute, das müssen Kinder begreifen. Sie müssen wissen, dass sie in letzter Instanz Gott gegenüber rechenschaftspflichtig sind und dass ihr nur das Mittel dazu seid, dass ihr nur die Mittelperson seid. Wir lieben dieser Standpunkt. Wenn ihr das wisst, macht auch der Willkür ein Ende. Ihr könnt eure Kinder nicht mit allen möglichen Geboten bombardieren. sofern sie nicht mit irgendeinem biblischen Prinzip unterlegt werden können. Die Geschichte von Absalom, die Geschichte der Rebellion Absaloms im zweiten Buch Samuel, Kapitel 13 bis 18, macht das sehr deutlich. Sein Vater David, Absaloms Vater David, war in der Tat kein perfekter Vater. Er hatte darin versagt, nicht, dass es die perfekten Väter gibt, aber er hat wirklich sehr versagt. Er hatte es unterlassen, Absalom zu züchtigen. Und was erntete er dafür? Einen rebellischen Sohn. Weder seine Mutter noch sein Vater brachten ihm Selbstbeherrschung bei. Absaloms Halbbruder Amnon folgte dem bösen Beispiel seines Vaters David. Ich rede hier über Davids Sünde mit Bathseba. David tat das und deshalb folgte Amnon dem Beispiel seines Vaters. Und er vergewaltigte Absaloms Schwester Tamar. Im 2. Samuel 11, Kapitel 13. Was tat David dabei? Nichts. David tat gar nichts. Absalom nahm es sehr übel, dass sein Halbbruder seine Schwester vergewaltigt hatte, und deshalb brachte er Amnon um. Und das wiederum sah er auch bei seinem Vater, der wen umgebracht hatte? Uriah, den Hethiter, den Mann von Bathseba. Und schließlich handelte David aus Furcht vor Absalom und nicht aus Sorge um ihn, sondern aus Furcht vor ihm und schickte Absalom ins Exil. Ihr kennt diese Geschichte, er weigerte sich immer noch, sich mit der Situation auseinandersetzen, bis er dazu gezwungen war. David war wirklich ein ineffektiver und schwacher Vater. Und Absalom hatte Gründe dafür, feindlich gesinnt und außer Kontrolle und wütend zu sein. Aber hört gut zu, trotz dieser Gründe, hätte Absalom sich David unterordnen sollen. Und ihr findet keinen perfekten Vater. Trotzdem hätte er sich David unterordnen sollen. Er hätte tun sollen, was recht war. Er tat es nicht und deshalb tötete Gott Absalom, auch wenn dessen Vater versagt hatte, so wie Gott gesagt hatte, dass er mit rebellischen Kindern verfahren würde. Und wir reden hier von einer sehr ernsthaften Angelegenheit, eure Kinder gehorsam zu lehren. Aber schaut zurück in Vers 2, Epheser 6, Vers 2. Schaut euch einmal in Vers 2 die Verantwortung an. Eure Kinder Respekt zu lehren. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Hier geht es nicht nur um Handlungen in Bezug auf Gehorsam, sondern um die Einstellung in Bezug auf Ehre. Und in 2. Mose 20 und Vers 12 heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und das ist sehr klar, es steht in den Geboten. Nicht nur Gehorsam nach außen hin, sondern Gehorsam im Innern. Gehorsam, der auf Respekt und Ehrfurcht und Ehre beruht. Kein egoistischer Gehorsam, kein bitterer Gehorsam, kein unwilliger, na, dann mache ich das halt. Kein missgünstiger oder unwilliger, furchtsamer Gehorsam, sondern ein liebevoller, respektvoller Gehorsam. Und das Wort Ehren, das hier von dem Verb Timao abstammt, bedeutet für etwas einen hohen Preis ansetzen. Etwas wertschätzen. Ehrt Vater und Mutter. Behandelt sie wie etwas sehr Wertvolles. Mit anderen Worten, macht euch bewusst, wie wertvoll sie für euch sind. Kinder, begreift, was für ein kostbarer Schatz Eltern sind. Und das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Und es ist wirklich das fünfte der 10 Gebote in 2. Mose 20. Aber es ist das erste Gebot, das sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen befasst. Die ersten 4 befassen sich mit der Beziehung zu Gott. Und da gibt es auch eine Verheißung. Aber dies ist das erste Gebot, das sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen befasst. Und unter diesen Geboten ist es das erste mit einer Verheißung. Die Verheißung ist, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Wollt ihr ein glückliches Leben? Wollt ihr ein erfülltes Leben? Seid euren Eltern gehorsam. Und eure Kinder müssen das wissen. Und eure Kinder müssen darin unterwiesen werden. Haltet das nicht zurück. Und fragt ihr vielleicht, nun, das könnte ihnen doch vielleicht Angst machen. Oh, das ist in Ordnung. Solange es ein Gegengewicht durch die Sicherheit und Bekräftigung und Liebe gibt, die ihr ihnen im Namen des Herrn gebt, werden sie das verstehen. Es ist jedoch unverzichtbar, dass sie wissen, dass denen, die im Gehorsam sind, Segen und langes Leben verheißen ist. Und dieser Gehorsam wird durch ihre Eltern vermittelt. Und ihr fragt jetzt vielleicht nun, warum ist dieses Gebot das Gebot mit einer Verheißung? Von allen Geboten über zwischenmenschliche Beziehungen, warum ist dieses so wichtig? Lieben, weil dies der Kern aller Beziehungen ist. Das ist der Kern aller Beziehungen. Da es der Kern der Familie ist, deshalb ist es auch der Kern der Gemeinde und auch der Kern der Gesellschaft. Gemeinde und Gesellschaft bestehen beide aus Familien. Eine Generation undisziplinierter, respektloser und rebellischer, ungehorsamer Kinder wird Familien, Gemeinden und ganze Nationen zerstören. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr ein ungehorsames, respektloses Kind habt, ist das in vielerlei Hinsicht wirklich eine Tragödie und ein schrecklicher Kummer. Hört einmal auf das, was im Buch der Sprüche steht. Da heißt es, ein törichter Sohn bereitet seinem Vater Verdruss und seiner Mutter Herzeleid. Und einige von uns wissen das sehr gut. Und ich habe das erlebt und ihr erlebt es immer noch. Nicht nur Kummer für die Mutter, sondern hört einmal auf das, was über den Vater gesagt wird. Wer einen Toren zeugt, der hat Kummer. Der Vater eines Toren kennt keine Freude. In Sprüche 19 und Vers 13 heißt es, ein törichter Sohn ist das Unglück seines Vaters. In Vers 26, wer den Vater misshandelt und die Mutter verjagt, der ist ein Sohn, der Schande und Schmach bereitet. Er bereitet seiner Mutter und seinem Vater Kummer. Er ist eine Schande für seine Eltern, er ist eine Schmach für die ganze Familie, ein Elend für die Gemeinde und eine Last für die Gesellschaft. So sieht es aus. Und das beginnt alles hier. Die Integrität von Beziehungen beginnt an dieser Stelle. Ich möchte euch noch einmal zu 5. Mose, Kapitel 21, führen, zu den Versen, die für uns heute so deutlich illustrieren, wie wichtig diese Sache für Gott ist. 5. Mose, Kapitel 21, Verse 18 bis 21. 5. Mose, 21, 18 bis 21. Und da heißt es, wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Wir können sehen, hier ist er zumindest ein Teenager, also nicht ein Kleinkind. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. Ihn töten? Warum? Weil ein Übergreifen eines solchen Verhaltens auf die Nation Israel verheerende Konsequenzen hätte. Und Leute, das erleben wir heutzutage. Und wir propagieren keine Todesstrafe. Aber das zeigt und illustriert, wie wichtig Gott das ist, dass wir das tun, dass wir diese Gebote unserer Kinder weitergeben. Und deshalb heißt es in 5. Mose 21, 21, du sollst das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Gott wusste, dass die Bewahrung dieser Nation an die Kindererziehung in Beziehung auf den Gehorsam von Kindern gebunden war. So wichtig ist das. Und in Epheser 6 lesen wir nun, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden und ihr könnt sehen, dass Ungehorsam und Rebellion gegenüber den Eltern den Tod mit sich bringen konnte. Bei den Israeliten, ja? Das ist gewaltig. Vers 3 drückt zwei Dinge aus. Es wird eine Lebensqualität und eine Lebensquantität geben. Damit es dir gut geht, das ist die Lebensqualität, ein erfülltes, reichhaltiges, ein freudiges, ein glückliches Ein friedliches, lohnendes Leben, eine allgemeine, qualitative Glückseligkeit. Und ich glaube wirklich daran, denn ich bin überzeugt, dass die Schrift genau das sagt. Betrachte mein Leben und wirklich unser Leben, und unser Leben ist gesegnet, übermäßig gesegnet, und auch das Leben unserer Kinder. Und ich glaube, dass dies in einem großen Maße mit Gehorsam zu tun hat. Das ist die Erfüllung von Gottes Verheißung. Aber nicht nur Lebensqualität, sondern auch Quantität. Und hier steht, dass das Leben auf Erden lang sein wird. Was bedeutet das? Nun, ich denke, Lebensquantität könnte man auf drei Weisen auslegen. Erstens, physisch. Ich denke an ein erfülltes Leben. Wir werden ein erfülltes Leben führen. Und außerdem glaube ich nicht, dass euer Leben vorzeitig beendet wird, wie Leben, die durch Sünde und Ungehorsam vorzeitig beendet werden können, ja, weil sich Leute durch Ungehorsam teilweise tödliche Krankheiten zuziehen oder sonstige Dinge, ja, durch Alkohol Unfälle haben, was auch immer dazu in diese Kategorie passt. Zweitens, werdet ihr im tausendjährigen Reich leben. Wenn ihr euren Eltern zum Glauben an Jesus folgt, werdet ihr für 1000 Jahre auf die Erde zurückkehren und schließlich drittens im ewigen neuen Himmel und auf der ewigen neuen Erde leben. Das sagt er. Und ich glaube, das ist die Erfüllung. Das Modell ist unmissverständlich. Kinder, seid gehorsam. Kinder, ehrt. Dann wird Gott euch segnen und euch ein erfülltes, reichhaltiges Leben führen lassen. Und die Alternative ist so tragisch. Hört euch einmal folgende Worte an und damit möchte ich schließen. Das Kind wurde 1961 als 6. Kind in die Familie eines brutalen Alkoholikers mit Namen Karl und dessen Ehefrau Elfriede geboren. Im September 1963 verließ die Mutter des Kindes mit ihrer neuen Liebe, Karls Sohn aus erster Ehe, ihren Mann und die 7 Kinder. Der Vater ließ seine Wut an den Kindern aus und besonders an diesem kleinen Sohn. Er war das Ziel der brutalen Ausraster seines Vaters. Das Kind verschloss sich aufgrund dieser Attacken immer mehr gegenüber der Außenwelt. Und die neue Lebensgefährtin des Vaters mochte ihn auch nicht. Und sie erzählte am Abend dem heimkehrenden Vater von all den Dummheiten, die das Kind tagsüber begangen hatte. Dann bezog er die übliche Tracht Prügel. Wenn er die Schule schwänzte, wurde ihm der Kopf geschoren und anschließend gab es Schläge mit einem gummiüberzogenen Knüppel. Als der 14-Jährige bei Laden- und Fahrraddiebstählen erwischt wurde, drohte ihm sein Vater mit den Worten: "Ich erschlag dich, ich schlag dich tot, du Schwein." Weder die Geschwister noch die Lebensgefährtin des Vaters halfen ihm. Angesichts dieser moralischen Einsamkeit wurden alle Gefühle in ihm vernichtet. Er besuchte die Sonderschule und fiel schon während seiner Schulzeit durch Einbrüche und Körperverletzung auf. Vor seiner Festnahme im Jahr 1995 befand er sich schon viele Male vorher wegen verschiedener Delikte in Haft. Zwischen 1983 und 1995 brachte er insgesamt 6 Frauen und einen Mann um. Seine Opfer wurden von ihm vergewaltigt, erwürgt, ertränkt und erstickt. Der Name des Mannes ist Thomas Rung, der wohl bekannteste und gefährlichste Serienmörder Berlins seit Kriegsende. Ich habe gelesen, dass er so gefährlich ist, dass er selbst in Tegel Kollegen angegriffen hat und lebensgefährlich verletzt hat, dass er jetzt in ein anderes Gefängnis abtransportiert wurde. Tragisch. Das zarte Baby einer Mutter wurde zu einem Monster. Und das ist sicherlich der schlimmste Fall. Aber den besten Fall sehen wir in den Wahrheiten der Schrift. Und Leute, deshalb lehrt sie beständig die Wahrheit über Gottes Gesetz, über Gott und sein Gesetz. Sorgt dafür, dass dieses Gesetz eingehalten wird. Und wenn sie es nicht tun, bestraft sie. Aber tut das alles in einem Kontext der wunderbaren Liebe Christi. Und eure Kinder werden euch sehr viel Freude machen.